Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Wie immer mit Florian.
Und mit Ruth. Wir sind bei Sommerfolge Nummer 2 angelangt.
Ja, der Sommer schreitet fort, schreitet dahin, nicht für uns.
Nein,
wir sind immer noch am gleichen Tag wie vorher. Spoiler.
Ja, wir sind am 25. Juli und nehmen jetzt hier unsere Sommerfolgen auf, dass wir im Juli und auch weitestgehend im August ein bisschen Podcast-Ruhe haben und uns nicht auf die faule Haut legen, das würden wir nie machen, sondern kreative Gedanken machen können, dass die Folgen nach dem Sommer noch besser werden als vorher. Wir denken immer nur an den Podcast und wie er noch besser werden kann.
Wir sind ja Leistungsträger dieser Gesellschaft, insofern.
Genau.
Das haben wir für eine andere Wahl. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, wie das letztes Jahr war,
Ja.
Ich glaube, es war letztes Jahr, wie auch immer, wie das letztes Jahr war, wo dann tatsächlich die erste Folge nach den Ferien eine richtig gute Folge geworden ist. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Eine richtig gute Folge geworden ist, hat zumindest irgendjemand gesagt damals. Ich kann mich erinnern, irgendjemand hat eine E-Mail geschrieben oder war es in der Telegram-Gruppe, ich weiß es nicht. Die beiden brauchen Urlaub, weil jetzt sind die Folgen wieder besser. Also wir hoffen darauf, dass es wieder so sein wird.
Unsere Folgen sind immer gut, erst.
Naja, also ich merke schon, es kratzt schon ziemlich irgendwie am Bodensatz und kriecht am Zahnfleisch dahin bei mir. Ich merke schon, dass ich einfach irgendwie nicht mehr so reden kann. Naja, wohl sonst auch nicht, aber.
Ja, im Juni ist dann immer schon ein bisschen schwierig. Da hat man dann schon ein halbes Jahr im Wesentlichen ohne großen Urlaub vor sich hingearbeitet. Da ist dann schon ein bisschen anstrengend. Aber wir kriegen das noch hin.
Ja, und wir brauchen Erholung. Ich habe mir gedacht, die Evi ist eh schon unterwegs in interstellaren Urlaubszielen und schreibt uns immer wieder ihre Postkarten. Ich habe mir gedacht, wie wäre es mit realen Urlaubszielen da draußen?
Ja.
Wie wäre es mit Update und was das James Webb Space Telescope für wunderbare neue Welten für uns möglicherweise da draußen entdeckt hat? Was meinst du?
Ja, es gibt jede Menge Welten da draußen. Die Urlaubsbewertung kenne ich noch nicht so davon.
Ja, die machen wir jetzt.
Ah ja, okay.
Ich habe mir nur ein paar rausgenommen, die ich irgendwie interessant fand. Bestes Wetter. Ich meine, es geht im Sommer ja ums Wetter. Eh klar. Also nicht nur so will man wissen, wie es Wetter wird, wenn man irgendwo hinfährt, sondern man will ja auch was zum Reden haben.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn ihr irgendwie so, ja, weiß nicht, da gerade auf Urlaub seid, ihr lernt jemanden kennen, neue Person, leichte Konversation, bestes Wetter auf Exoplaneten.
Okay,
oder?
Ja.
Ein bisschen Smalltalk-Hilfe auch. Und ihr wisst, wo ihr das nächste Mal hinfliegen könnt. Mein Favorite ist ein Planet, den du sicher kennst und den ihr vielleicht auch kennt oder von dem ihr jetzt auch vielleicht in letzter Zeit ein bisschen mehr gehört habt. Wir haben sogar schon einmal ganz kurz über ihn geredet.
Den Mars.
Nein. Weiter weg.
Okay.
Wir sind nicht in unserem Sonnensystem.
Ah, der K2-18b.
So ist es. Ha. Gut. Wahnsinn. Auf den ersten Versuch, Florian. Vielleicht brauchst du gar keinen Urlaub. Genau, K2-18b, K2-18b. Warum hat der so einen komischen Namen? Weißt du das?
Oh, naja, das K steht sicher für Kepler, oder? Vielleicht hat der die Kepler entdeckt.
Nein, aber die Kepler-Planeten heißen ja alle Kepler-Nummer.
Stimmt, du hast recht.
Das ist unfair, weil ich habe es natürlich auch nicht vorbereitet. Es ist mir gerade spontan eingefallen, wie ich den Namen gelesen habe, dass es eigentlich ein sehr komischer Name für einen Planeten ist oder für einen Stern. K2-18, was ist das für ein Name für einen Stern?
Wer hat ihn entdeckt? Doch, Kepler hat ihn entdeckt.
Wir haben keine Ahnung. Ah, doch, Kepler. Ja. Also nicht der Kepler, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, sondern der Satellit, das Teleskop Kepler.
Ich weiß, woher es kommt.
Ja?
Das Teleskop Kepler hat ja dann so eine Extended Mission bekommen. Das war die K2-Campaign.
Ah.
Der ist anscheinend wieder 18. Stern, der halt in dieser, mit Planet, der in dieser zweiten Kampagne von Kepler entdeckt worden ist, vermutlich.
In der Extended Time.
Mhm.
Okay. Also, K2-18b. Super Planet, richtig spannender Planet. Also nicht nur vom Wetter her und von den Bedingungen her, sondern überhaupt. 110 Lichtjahre von uns entfernt, also jetzt gar nicht mal so weit.
Mhm.
Muss man schon ein bisschen Proviant mitnehmen für die Fahrt, aber es geht noch.
Ja.
110 Lichtjahre und er ist natürlich auch in der habitablen Zone um seinen Stern. Schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass es dort irgendwie angenehm sein könnte. Es ist eine der spannendsten Welten. Es ist nämlich möglicherweise eine sogenannte Hyzeane-Welt.
Ja, über die haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen.
Hyzean Planet, über den haben wir gesprochen vor ein paar Folgen.
Ja.
Vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Folgen, kann das sein?
Genau.
Irgendwann im Mai war das.
Hyzenischen Planeten heißen sie auf Deutsch.
Hyzenisch?
Ja.
Nicht hyzeanisch?
Nein, hyzenisch.
Aber Hyzen finde ich blöd.
Ja.
Der Ozean. Es ist ja nicht der Ozean.
Ja, ich kann auch nichts dafür, das ist das deutsche Wort.
Es ist aber schlecht übersetzt. Nein, ich nenne sie weiterhin Hyzean.
Okay,
weil
gut.
Es ist, warum Hyzean, was soll der Scheiß überhaupt? Hydrogen, es geht um Wasserstoff und um Ozean. Und das ist dieses Kunstwort aus den beiden Begriffen.
Weißt du, um uns auch hier in den Sommerfolgen ein bisschen Besserwisserwissen reinzubringen, weißt du, wie diese Kunstworte heißen, wo man die Hälfte von einem Wort und die Hälfte vom anderen Wort nimmt?
Kofferwort.
Genau, das ist im österreichischen Dialekt ein sehr schöner Begriff, ein Kofferwort.
Ja, und ich finde, Hyzen ist das volle Kofferwort, weil das ist deppert.
Ja.
Hyzean hingegen,
ja.
Also es klingt auch schöner, Hyzean.
Aber was ist jetzt ein hyzeanischer Planet?
Was ist ein Hyzean? Ein hyzeanischer Planet ist genau zwischen einem Gesteinsplaneten und einem Gasplaneten.
Mhm.
Es ist ein Gesteinsplanet mit einem Wasserozean und dann einer wasserstoffdominierten Gasplanetenatmosphäre oben drüber, außen okay. Rundherum. Also die innere Hälfte Gesteinsplanet, Wasserozean, möglicherweise. Außenrum Wasserstoffatmosphäre, wie bei einem großen Gasplanet. Dieser Planet ist tatsächlich von seiner Masse her, von seiner Größe her, so ziemlich zwischen Erde und Neptun. So ein bisschen näher an der Erde dran, ja? Ich glaube, 8 Erdmassen hat er, ne?
Ja, aber der muss auf jeden Fall mehr Masse als die Erde haben, weil sonst könnte er den Wasserstoff nicht festhalten.
So ist es, ja. Also mehr Masse hat die 8-fache Erdmasse. Das Neptun hat, glaube ich, 17-fache ja. Erdmasse. Ja, also er ist so richtig dazwischen drinnen, so noch ein bisschen näher an der Erde dran, aber man weiß auch deswegen nicht genau, ob er wirklich diesen Wasserozean hat und ob er tatsächlich auch quasi eine feste Oberfläche hat oder ob er nicht vielleicht doch nur ein kleiner Gasplanet.
8-fache Erdmasse ist schon ordentlich, da kann man nicht viel mehr machen als rumliegen. Bei der Anziehungskraft auf der Oberfläche.
Naja, und drum genau das habe ich mir auch gedacht, das passt ja dann auch für den Sommer sehr gut.
Genau.
Ja, und ich habe mir das sogar ausgerechnet, das Ding hat, weil es ist natürlich auch größer als die Erde. Also es ist jetzt nicht die 8-fache Erdmasse, die 8-fache Erdbeschleunigung. Nein, es verteilt sich auf ein größeres Volumen, hat irgendwie den 2,5-fachen Erdradius. Und drum ungefähr die 1,3-fache Erdbeschleunigung.
Mhm.
Also man wäre dann so ungefähr knapp, nicht ganz, aber knapp die Hälfte schwerer.
Ja, das ist man nach dem Urlaub sowieso immer, oder?
Ja. Genau. Also rumliegen. Obwohl rumliegen, nicht von wegen rumliegen. Rumliegen geht nur, wenn du eine ordentliche Luftmatratze mit hast. Weil das Ding ja wahrscheinlich wirklich ein Wasserplanet ist. Mhm. Das ist bedeckt von Wasser, also semi-ideal jetzt für einen Urlaubsort, weil es gibt halt dann auch keinen Strand.
Das stimmt, ja.
Den Ozean, den es vielleicht dort gibt, ja, muss man sich vermutlich auch mit ziemlich vielen Algen teilen. Also ich finde ja Wasserpflanzen nicht so super beim Schwimmen. Ich bin ja eine dieser chicken Personen, die ins Wasser geht und sobald sie irgendwas am Fuß berührt, zum Kreischen anfängt. Ich finde Wasserpflanzen ganz furchtbar. Ich habe es so fast unter Kontrolle mittlerweile, dass ich jetzt nicht mehr losbrüllen muss, aber sie sind mir sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, super finde ich es auch nicht, aber ich muss jetzt nicht dringend haben. Ich schwimme gern so und schaue mir dann auch gern mit der Taucherbrille die Sachen unter mir an. Das geht schon, aber ich muss da jetzt nicht mehr durchs Gebüsch durchschwimmen oder so.
Nein, ich auch nicht. Vielleicht steht es ja drauf, es gibt Leute, denen das wirklich nichts ausmacht. Ihr habt meinen vollen Respekt, aber ihr seid auch ein bisschen komisch.
Aber viel, viel wichtiger, du hast gerade behauptet, dass es da außerirdisches Leben gibt.
Ja, genau. Was soll denn das? Was faselt die Wahnsinnige da mit Ozean und Algen? Ja, Aliens, ja, außerirdisches Leben. Okay, es wird alles natürlich wie immer nicht so heiß gegessen wie gekocht. Aber das war genau diese spannende Geschichte, über die wir auch schon ein bisschen geredet haben im Mai bei dieser Folge. Algen, was soll das? Wie kommen wir auf die absurde Idee? Es ist das Dimethylsulfid, das DMS, das möglicherweise potenziell vom James Webb Space Telescope im Spektrum dieses Planeten gefunden wurde. Wie? Das Ding fliegt vor seinem Stern vorbei, ja, der kleine mit dem Wasserozean bedeckte Planet und seiner dichten Wasserstoffatmosphäre rundherum, fliegt vor seinem Stern vorbei. Das Licht des Sterns leuchtet durch die Atmosphäre durch. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, ein kleiner Planet, winziger Planet in 110 Lichtjahren Entfernung, geht knapp an dem Planeten vorbei, wird von dem Stern die Atmosphäre durchleuchtet. Und das ist das Licht, das das James Webb dann beobachtet. Also nur das Licht, das von dem Stern durch die Atmosphäre des Planeten durchgeflogen ist. Und dann schaut man, was da fehlt. Ja? Weil das Licht interagiert ja mit allem. Wenn da irgendwas in der Atmosphäre drin ist, irgendwelche chemischen Elemente, dann hinterlassen die eine deutliche Spur in diesem Licht. Gut, deutlich, so deutlich ist sie nicht, weil es ist ja nur eine ganz, ganz, ganz kleine Atmosphäre. Ne? Im Vergleich zum Licht des Sterns ist es natürlich ein winziger Unterschied, aber trotzdem. Ja. Also man hat jede Menge Wasserstoff und so weiter, Methan, ja, auch sehr viel Methan ist da drinnen. Methan kann auch ein Biomarker sein, muss aber nicht. Und dann dieses Dimethylsulfid, interessanterweise ganz, ganz 2,6 Sigma, also die Signifikanz von dem Ergebnis war so, gilt noch nicht als Nachweis für außerirdisches Leben, klar. Aber das Spannende ist, dass das auf der Erde nur von Algen, also von Phytoplankton erzeugt wird. Das ist schon ziemlich cool.
Ich glaube, das ist der Stoff des DMS, das dafür sorgt, dass das Meer so riecht wie das Meer.
Ja, und es ist auch ein bisschen grauslich, weil es ist also Phytoplankton. Es sind nicht einmal so die Algen, die dir von unten da an den Füßen kitzeln. Also die sind grauslich, aber geht noch. Sondern es ist dieser grüne Schleim, der obendrauf schwimmt. Ja. Wenn dieser Wasserozean da ist, wenn dieses Dimethylsulfid tatsächlich da irgendwie vorhanden ist, dann ist das wie die Adria in den ärgsten Zeiten. Ja. Nicht sehr angenehm. Und dann noch 1,3-fache Erdbeschleunigung. Also es zieht dich dort ordentlich runter.
Muss man auch schon gut schwimmen können.
Alles in allem würde ich jetzt sagen, ja, auch nicht so der Urlaubsort. Und was noch dazu kommt, ist, dass eben in dieser neuen Studie, über die wir da im Mai geredet haben, die Detektion von diesem DMS ziemlich in Zweifel gezogen wurde, dass das überhaupt möglich ist, das zu detektieren. Und dass eben auch die ganzen Daten, die ganzen Beobachtungen sehr gut erklärbar wären, wenn der Ozean nicht aus Wasser, sondern aus Magma wäre.
Na gut, da ist der Auftrieb ein bisschen besser, aber es ist ungemütlicher.
Genau. Da wären ihm dann doch die Algenpest wahrscheinlich lieber, aber naja. Also, möglicherweise ist es überhaupt nicht hyzenhaischend, sondern wahrscheinlich ist es oder möglicherweise genauso gute Erklärung, genauso guter Fit an den Daten wäre ein Magma-Ozean. We don't know. Aber es gibt bald neue Daten. Genau der Planet wurde nämlich mit MIRI beobachtet, dem Mid-Infrared-Instrument vom James Webb. Und dort sollte man erstens viel besser zwischen Magma und Wasser unterscheiden können. Also es geht da um das CO2 zu CO-Verhältnis.
Ich so schwer stellt man sich eigentlich nicht vor, zwischen Magma und Wasser unterscheiden zu können.
Ja, das ist das, was dann halt 110 Lichtjahre Entfernung ausmachen. Ja. Aber wenn wir dann das CO, das Kohlenmonoxid und CO2, Kohlendioxid-Verhältnis kennen, was im ferneren Infrarot, das sind ja diese ganzen Kohlenstofflinien, also CO, CO2 und so weiter und so fort, da kann man dann tatsächlich, ohne den Fuß hineinzuhalten, gesünder zwischen Wasser und Magma unterscheiden und eben auch dieses DMS beobachten, das im mittleren Infrarot viel deutlichere Signaturen hat. Das heißt, MIRI beobachtet jetzt K2-18b und wenn die Daten analysiert sind und rauskommen, werden wir es wissen, ob es Aliens sind oder nicht. Vermutlich. Ich glaube, ich kann es jetzt schon spoilern. Eher unwahrscheinlich, dass es tatsächlich die Algen sind.
Aber wir wissen es nicht. Könnten auch Algen sein.
Aber wir wissen es nicht. Also, ja, stay tuned. Was noch? Dann noch ein anderer Planet, WASP 107b, Flauschplanet.
Der sagt mir jetzt spontan nicht so viel wie der andere.
Ja, das ist so eine dieser Nummern und Namen.
Also WASP weiß ich schon, ist der Wide Angle Search for Planets. Das Teleskop kenne ich schon, aber den Planeten kenne ich nicht. Also
über den haben wir auch schon mal, glaube ich, geredet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich wollte nur noch erwähnen, so der Vollständigkeit halber, das ist der unflauschige Flauschplanet. Ja? Also dieser bescheuerte Name, flauschige Planet. Das sind einfach Planeten, die nah an ihrem Stern dran sind und drum weniger dicht sind. Die sind heißer als die, ist ein großer Gasplanet, ja. Heißer als die Gasplaneten in unserem Sonnensystem, weil sie sehr nah an ihrem Stern dran sind. Und das Spannende aber ist auch das Wetter, das James Webb dort gefunden hat, in diesem Gasplanet. Also hat keine feste Oberfläche, aber soll man jetzt mal per se jetzt nicht ausschließen, wenn man ein ordentliches Raumschiff hat, braucht man ja keine feste Oberfläche. Ja? Also wenn man dann einfach so die Kuppel aufmacht und dann kann man trotzdem irgendwie in der Sonne liegen, am Pool halt, ne, am Raumschiff. Also geht auch. Ist aber eher ungemütlich, weil das Wetter, das James Webb dort gefunden hat, ist Regen aus Sand.
Ah, ja, Regen aus Sand ist doof.
Also es gibt einen vollen Wetterkreislauf, aber eben nur aus Sand. Also es gibt Sanddampf, der hochsteigt in der Atmosphäre, dann wieder kristallisiert und zu Sand, also Silikatpartikeln, ja, wird, den es dann quasi wieder runterregnet. Aus diesen Sandwolken regnet es Sandpartikel hinunter und die verdampfen dann wieder in geringerer Höhe und steigen wieder auf. Also es gibt da einen ordentlichen Sandwetterkreislauf. Ich glaube, da fliegen wir nicht hin, oder?
Nein, das machen wir nicht. Also Sand haben wir hier bei uns auch, wenn wieder der Sahara-Staub kommt.
Stimmt, ja. Stimmt. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist fast ein bisschen Sahara-staubartig, ja.
Stell dir vor, wie oft du Auto putzen fahren musst. Ich meine, nicht, dass er jetzt hätte, aber.
Ja, stell dir vor, du hast Dachfenster. Ja. Noch schlimmer.
Ja, dann bleib mal lieber woanders.
Bleib mal lieber woanders. Ganz spezielles Wetter. HD 1897-33B. Sagt dir der was?
Nee, sagt mir nichts.
Es ist leider auch ein größerer Planet, also auch ein Gasplanet. Ja. Das mit Strand ist schwierig auf Exoplaneten. Aber das James Webb hat bei HD 1897-33b, oder weiß nicht, ob es das James Webb war da, oder vielleicht hat man das schon vorher gewusst, einen sehr schönen, verheißungsvollen blauen Himmel entdeckt.
Ah, okay.
Der hat so eine ganz schöne azurblaue Farbe, also wirklich wie der schöne, klare Sommerhimmel, so himmelblau. Sieht er von seinem Spektrum her aus.
Ja, man kann da nirgendwo stehen und sich das anschauen, oder?
Nein, nicht. Wir haben ja unser Raumschiff. Nein, man kann nirgends stehen und sich den schönen blauen Himmel anschauen. Was noch dazu kommt, es ist überhaupt kein schöner Himmel.
Ach so.
Es ist zwar eine verheißungsvolle azurblaue Farbe, aber nicht durch die gleichen Phänomene wie auf der Erde wird diese blaue Farbe erzeugt. Nicht durch die Luft, nicht durch die Streuung des Sonnenlichts an den Bestandteilen der Luft. Naja, schon, aber es sind andere Bestandteile der Atmosphäre auf diesem Planeten. Es kommt nämlich die blaue Farbe durch Streuung an Silikattropfen zustande.
Oh, Glas.
Ja. Ui, dort regnet's Glas. Ja.
Ich kenne ihn doch, den Planeten. Der ist Teil der NASA-Planetenreisebüro-Kampagne. Die NASA hat mal Poster rausgebracht, so im klassischen so Reiseziel-Stil, so 50er, 60er Jahre, dass du vielleicht vor deinem geistigen Auge hast, so diese Plakate, Urlaubsziele und so weiter. Und das hat die NASA mit Exoplaneten gemacht. Und es gibt einen, da heißt der Slogan Rains of Terror, also Regen des Terrors. Und das ist, habe ich jetzt gerade mal nachgeschaut, HD 1897-33b.
So ist es. Ja, das ist natürlich ein schönes Wort, weil Rains kann auch the rain of, ne? Wie sagt man da auf Deutsch? Die Herrschaft. Ja. Die Herrschaft ist the rain of und dann ist es aber rain und das ist a rain of terror. Okay, jetzt habe ich es zu Tode erklärt. Okay.
Ja, also in dem Fall ist der Slogan Death by a million cuts on this slasher planet.
Yes, it's a slasher. It is. Weil neben den Silikattropfen, also neben dem Glas, das es dort regnet, in dem, das die schöne azurblaue Himmelsfarbe verursacht, hat das Ding natürlich, wie kommt es zu Glastropfen? Wie kommt es zu Glastropfen? Es ist super heiß dort, es hat knapp 1000 Grad Celsius in der Atmosphäre dort. Und zusätzlich ist das Ding auch noch sehr, sehr stürmisch. Windgeschwindigkeiten von etwa 7000 km/h.
Ja, gut, muss man schon sich ein bisschen festhalten.
Ja, also Jupiter gilt ja schon als sehr stürmischer Planet, hat ungefähr 500 km/h Windgeschwindigkeiten, so durchschnittlich, ne, diese Stürme, die man dann auch so schön sehen kann, der große rote Fleck und so weiter. Neptun ist noch stürmischer. Neptun hat ja die schnellsten Windgeschwindigkeiten in unserem Sonnensystem und hat so 1500 km/h auf Neptun, ja, also das ist auch schon ziemlich arg. Auf HD 1897-33b hat 7000 km/h Windgeschwindigkeit, das ist ungefähr fünffache Schallgeschwindigkeit.
Ja, da hängen sie dann am Strand die Fahne raus, jetzt nicht mehr ins Wasser gehen.
Genau. Da rasen dir die Glassplitter mit fünffacher Schallgeschwindigkeit um die Ohren. Also da kann man doch gleich nach Lignano mit Andreas Gabalier fahren, ja. Oder? Das ist fast genauso schlimm.
Aber nur fast.
Naja. Ja, nur fast, ja. Also dann doch lieber HD 1897-33b. Aber Es geht noch besser. Das ist noch nicht das ärgste Wetter, das James Webb auf einem Exoplaneten gefunden hat. Das ärgste Wetter gibt's auf WASP-43b.
WASP-43b, den habe ich, kommt mir auch vage bekannt vor, aber ich wüsste jetzt gerade auch nichts.
Die kommen einem alle irgendwie so bekannt vor, gell? Weil sie halt auch alle irgendwie fast gleich heißen. Der Planet ist einer, der seinem Stern am nächsten ist von allen Planeten, die man bis jetzt gefunden hat. Der ist so nah an seinem Stern dran, der umrundet ihn nicht jetzt in ein paar Tagen, wie das dann bei sehr, sehr nahen Planeten teilweise der Fall ist, ja. Der umrundet seinen Stern in 19 Stunden.
Okay, ja, da muss er wirklich nahe
dran sein. Da dauert ein Jahr 19 Stunden, also wenn das nicht mal ein Stress ist. Stressplanet. Und noch dazu ist er natürlich dementsprechend nah, dementsprechend heiß und ungemütlich, was das James Webb dort gefunden hat. Variationen in der Atmosphäre, also Wetter quasi, Wetter in der Atmosphäre und diese Variationen in dem Spektrum, in dem Licht, das man da gefunden hat von der Atmosphäre oder beobachtet hat von der Atmosphäre dieses Planeten, ist am besten erklärt, am besten gefittet von Wolken, die aus geschmolzenem Gestein bestehen.
Okay.
Dort regnet Lava.
Ja, da braucht man einen gescheiten Regenschirm. Wenn man da unterwegs ist. Ich weiß übrigens, warum mir der bekannt vorgekommen ist. Der ist aufgetaucht in diesem Namensgebungswettbewerbs-Dingsi von der IAU. Das ist einer von den Planeten mit Sternen, wo Namen verteilt worden sind. Also der heißt offiziell Astrolabos und der Stern heißt Gnomon.
Die Instrumente.
Genau, ja.
Naja, aber da wird Reigns of Terror auch noch besser passen.
Ja, aber zu dem. Haben sie euch damals noch nicht gewusst, wie sie Namen vergeben haben.
Das stimmt. Das haben vielleicht, naja, die Periode hat man sicher schon gewusst, weil das quasi weiß man ja, wenn man ihn dann entdeckt, ne? Schon. Und dass der so nah an seinem Stern dran sein muss. Gut, aber damals waren ja alle Planeten ziemlich nah an ihren Sternen dran. Ja.
Und falls sich jetzt wer fragt, Wolken aus Gestein, wie soll das gehen? Das ist ja so schwer. Die Wolken, die wir haben, sind aus Wasser und die sind auch verdammt schwer. Also da ist verdammt viel drin. Also ich weiß jetzt gerade das typische Gewicht einer Wolke nicht, aber viele Tonnen Wasser schweben da über unseren Köpfen. Und dass die nicht sofort in der Sekunde runterklatschen, liegt halt noch daran, dass das Wasser da in sehr, sehr kleinen Tröpfchen verteilt ist. Und diese Tröpfchen, die sind halt in der Luft so langsam beim Fallen, dass die Wolke halt da bleibt. Und normalerweise fällt sie dann eh irgendwann runter. Und wie viel da runterkommt, das kann man jedes Mal sehen, wenn es wieder einen gewaltigen Wolkenbruch mit Überschwemmungen gibt, dann sieht man, wie viel Wasser da in diesen Wolken drin ist. Also insofern ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass du halt statt Wassertröpfchen so kleine geschmolzene Gesteinströpfchen hast, die halt auch in der Atmosphäre rumfliegen, vor allem wenn es eine größere und dichtere Atmosphäre ist. Also, dass es Wolken gibt, liegt nicht daran, dass die so leicht und flauschig sind, so schauen sie nur aus.
Genau, und es ist ja auch unter den Wolken da nicht nichts, ne? Also das unterschätzt man ja oft, wo man da durchschaut, bis es zur Wolke kommt. Also dass da auch jede Menge Material quasi unter der Wolke ist, dass die Wolke stützt und dementsprechend fällt die Wolke nicht einfach aus dem Himmel. Wir leben am Boden eines Ozeans aus Luft.
Genau.
Ja, das war jetzt irgendwie so ein bisschen schon meine Best-of-Exoplanets-Compilation. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr mit dem Plankton schwimmen wollt oder im Magma-Ozean oder unter dem sehr dichten und gut gebauten Regenschirm im Sandregen, im Glasregen oder im Magmaregen sitzen wollt.
Ja, ist kein schöner Urlaubsort.
Vielleicht ist der Punkt der Geschichte so, dass man die Erde doch wieder ein bisschen mehr wertschätzen kann, egal wo ihr gerade seid. Und egal, ob ihr jetzt vielleicht auch schon irgendwie Dauerregen habt seit ein paar Tagen an eurem Urlaubsdomizil.
Ja, oder Hitzewelle, kann man auch.
Es könnte noch viel schlimmer sein.
Ja, das Hauptproblem an diesem ganzen Planeten, abgesehen vom beschissenen Wetter, ist ja, und damit kommt jetzt die Mega-Überleitung, dass sie so absurd weit weg sind und wir nicht hinkommen, selbst mit den besten Raketen nicht. Und weißt du, was passiert ist seit der letzten Folge und dieser Folge? Wir haben probiert, eine neue Rakete zu starten.
Ah.
Der geplante Start der Ariane 6 ist zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme der 9. Juli und der ist jetzt hinter uns, also vielleicht hat er stattgefunden, vielleicht ist die Ariane 6 geflogen, vielleicht auch nicht, wir werden es nicht wissen. Wir werden frühestens im August, Ende August drüber reden können, wenn wir den nächsten Aufnahmeblock haben.
Dumm gelaufen, aber es hat gut ausgeschaut. Soweit ich das mitgekriegt habe, ist bis jetzt alles
Du brauchtest gerade, du hättest gesehen, wie der Start ausgeschaut hat.
Es wird gut ausgeschaut haben. Nein, nein, so in der Vorbereitung ist alles, glaube ich, ziemlich glatt gelaufen.
Ja, ja, schauen wir mal, vielleicht ist ja wieder ein Faultier irgendwo im Livestream, ja, so wie es beim Start von Juice war.
Ich hoffe nur, dass die Ariane 6 genauso, mindestens genauso erfolgreich wird, wie die Ariane 5 es war. Ja. Mir tut es immer noch ein bisschen leid um die Ariane 5. Vor allem urunfair, nachdem sie das James Webb so perfekt, so super großartig irgendwie da nach oben geworfen hat. Wird sie retired? Das ja, ist schon irgendwie ein bisschen gemein.
Ja, die Ariane 5 war wirklich eine der coolsten Raketen, die wir bis jetzt hatten.
Mm. Aber ja, vielleicht übertrifft ja die Ariane 6 das alles noch wahrscheinlich. Also dafür ist sie eigentlich gebaut, um das alles noch zu übertreffen. Schauen wir mal.
Genau, also wir werden es gesehen haben und wir werden es besprochen haben werden in der Zukunft. Was jetzt kommt, da wäre normalerweise der Blog, in dem wir Fragen beantworten. Das lassen wir aber in den Sommerfolgen aus. Genauso wie der Hinweis darauf, dass ihr uns Fragen schicken könnt. Also das können wir schon machen. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken an fragen@dasuniversum.at, aber die Antworten auf die Fragen kommen dann erst wieder nach dem Sommer. Wir lassen auch aus den Dank für eventuelle Spenden, die ihr uns geschickt habt, weil wir uns in der letzten Folge bedankt haben und die nächste Folge haben wir ungefähr 10 Minuten nach der letzten aufgenommen. Das heißt, es ist jetzt noch nicht viel Neues dazugekommen. Das heißt, es gibt dann nach dem Sommer wieder den großen Dank. Also wer sich unbedankt fühlt, wir bedanken euch jetzt mal hier so pro forma und namentlich wird es dann wieder nach dem Sommer sehr viel Dank für euch geben, weil wir davon ausgehen, dass wir uns bedanken können, weil ihr alle nett seid und uns was spendet unter PayPal, Steady oder Patreon. Und was es dennoch gibt, ist die Postkarte von Evi, denn wir haben den Sommer ja mit einem kleinen Gewinnspiel gestartet. Ihr könnt, wenn ihr Fragen beantwortet am Ende, ein neues Buch von Ruth oder ein altes Buch von mir oder Karten für die Science Busters oder andere nette Preise gewinnen, die wir dann am Ende noch bekannt geben werden. Aber um das tun zu können, müsst ihr herausfinden, wo Evi sich rumtreibt. Denn die macht auch Urlaub. Die Science Frames Rubrik kommt auch nach dem Sommer wieder. Aber bis dahin ist Evi unterwegs auf diversen Science Fiction Welten und schickt uns von dort Postkarten, Audio-Postkarten und beschreibt darin, wo sie ist, ohne zu sagen, wo sie ist. Was bedeutet, ihr müsst erraten, wo sie sich aufhält. Die erste Postkarte haben wir schon in der letzten Folge bekommen und das war noch vergleichsweise einfach. Sogar Ruth erraten.
Ja. Ja, stimmt. Ja.
Aber die nächsten Postkarten könnten ein bisschen schwieriger werden und wir schauen uns jetzt oder hören uns jetzt mal an, wohin Evi diesmal gereist ist.
Liebe Ruth, lieber Florian, bin heute auf einem Planeten gelandet, der zu meinem Erstaunen habitabel war. Ich hatte einen unbewohnbaren Planeten erwartet und fand stattdessen üppige Dschungelwälder, tropische Zonen und Wüstengebiete vor, die man sonst nur von der Erde kennt. Es scheint, als wäre das alles hier über Nacht entstanden. Der Planet scheint aber unbewohnt zu sein, bis auf einen verlassenen Jungen, der etwas desorientiert wirkt und nicht spricht. Erstaunlicherweise kann man ihm beim Wachsen förmlich zusehen. In den paar Minuten, die ich bei ihm war, scheint er um Jahre gealtert zu sein. Aber der Planet allgemein scheint irgendwie rasant zu altern. Etwas lästig sind hier die dauernden Erdbeben und so, alles nicht so stabil hier. Manchmal habe ich das Gefühl, der Planet bricht gleich auseinander. Besser, ich mache mich wieder vom Acker. Alles Liebe, Evi.
Tja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Hast du eine Idee? Nicht verraten, wenn du eine hast.
Ja, ich habe eine, aber ich glaube, das ist falsch. Aber
ja, aber man kann es rauskriegen. Es ist ein Film, den man gesehen haben könnte. Also ich habe ihn gesehen, du hast ihn auch gesehen, bin ich mir auch ziemlich sicher.
Ist es ein guter Film oder ein nicht ganz so guter Film?
Das ist natürlich wieder Ansichtssache.
Okay.
Ja, aber wir haben schlaue Hörerinnen und Hörer, die werden es rausfinden.
Ja, ihr kommt ja ganz bestimmt drauf, ist eh klar.
Und natürlich, sage ich auch gleich dazu, also falls ihr das doch trotz allem nicht rauskriegen solltet, nicht gleich aufgeben. Es werden ja insgesamt 4 Postkarten von Evi sein für die 4 Sommerfolgen. Das heißt, selbst wenn ihr von den 4 nur 3 erratet oder nur 2 oder nur einen, schickt's trotzdem die Lösung, weil vielleicht erraten die anderen ja auch weniger und dann kriegen die 3 erraten haben auch einen Preis. Man weiß es nicht. Also nicht aufgeben, sobald ihr was wisst, aufschreiben und am Ende schicken, auch wenn es nicht 4 Antworten sind, sondern nur weniger. Aber mal schauen, ihr seid schlau genug, ihr kriegt das raus, bin ich mir ganz sicher.
Bestimmt.
Dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt, oder?
Das war's auch schon wieder. Ja. Ja. Ah ja, ich wollte euch noch was empfehlen, was habe ich vergessen vorhin, was zum Thema dieser Sommerfolge passt. Ihr könnt euch nämlich eine Lecture anschauen, wenn euch gerade ganz fad ist. Anfang August kommt die Space Telescope Science Institute Public Lecture über James Webb Year 2 Science. Das heißt, da wird alles, was das James Webb im zweiten Jahr so herausgefunden hat, nochmal reviewed. Und da kommen sicher auch einige lustige, vielleicht Exoplaneten drin vor oder wie auch immer, am 6. August. ist es. Und dann danach auch auf YouTube noch irgendwie erhältlich. Und die sind normalerweise ganz gut. Also wollte ich nur sagen.
Ja, also wenn ihr euch eine wissenschaftliche Vorlesung anhören wollt, dann macht das. Den Link gibt's in den Shownotes und dann, ja, verabschieden wir uns. Wir gehen jetzt an den Strand. Nein, wahrscheinlich gehen wir nicht an den Strand. Wo gehe ich? Ich gehe heute ins Fernsehstudio, sehe ich gerade im Kalender.
Ui, irgendwo hin, wo es keine Wasserpflanzen gibt.
Ja, ich muss was für ORF 2, für Studio 2 aufnehmen. Die haben so eine Sommerwissenschaftsserie und da wollen sie Science Buster zu Besuch haben und da muss ich denen ein kurzes Experiment und irgendwas über Wissenschaft zeigen. Ich weiß aber noch nicht was. Also jetzt, wenn es soweit ist, werde ich es hoffentlich wissen, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, weiß ich noch nicht, was ich denen erzählen werde.
Oder du denkst es dir einfach spontan aus. Aber das ist eigentlich eh ganz nett, oder? Dass die das machen.
Ja,
das ist diese Vorabend-Magazinsendung. Random Crap, würde ich jetzt fast sagen. Nein, das ist schon gute Beiträge auch, ja. Also so Mischmasch aus allem Möglichen, was es gerade so gibt. Und dann finde ich gut, dass sie dann irgendwie da eine Science-Serie machen wollen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das live ist. Es ist, glaube ich, live. Also dann wird man das auch heute Abend sehen können.
Wenn du im Studio bist, ist das normalerweise schon live, ja.
Ja, okay, gut. Dann, wenn ihr das heute Morgen hört, am 16. Juli, dann könnt ihr heute Abend gegen 5 Uhr den Fernseher, oder 17.30 Uhr geht's los, 17.30 Uhr den Fernsehapparat einschalten. Auf ORF 2 gibt's das zu sehen. Und wenn nicht, gibt es danach vielleicht irgendwo im Internet mal schauen.
Schau ich mal an. Ich freue mich schon.
Ja. Gut, dann verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schöne Zeit.